Freitag, 24. September 1993. Zürich, Glockenhof. Vortrag Bruder Arthur Muhl.
Liebe Geschwister, wir kehren zurück zu einem altbekannten Wort. Danke. In Römer 13, Vers 11. Paulus: Und dieses noch, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass wir auf dem Schlafe aufwachen sollten. Denn jetzt ist unsere Errettung näher, als da wir geglaubt haben. Die Nacht ist weit vorgerückt und der Tag nahe gekommen. Wer denkt hier nicht an die Frage der Jünger an Jesus: Herr, wann wird das geschehen? Und so weiter. Und er ihnen die Antwort gibt: Die fast durchgehend unter Gläubigen auf dem ganzen Erdenrund das letzte Wort zu sagen hat. Euch ist es nicht gegeben, Zeit und Stunde zu wissen. Auch des Menschen Sohn weiß nicht um Zeit und Stunde, und die Engel im Himmel wissen das auch nicht. Wer seid ihr? Euch ist es nicht gegeben, Zeit und Stunde zu wissen. Also, Schluss mit dem ganzen Fragenkomplex. Im Gegenteil. Denn in Römer 13, in diesem Vers 11 und folgenden, haben wir genau die gegenteilige Aussage. Und zwar: Die wir die Zeit erkennen, das ist das griechische Wort Kairos, das ist denn der Zeitcharakter. Die wir den Zeitcharakter kennen und wissen, dass die Stunde schon da ist, da wir nun die Zeit, Kairos, den Zeitcharakter erkennen, dass die Stunde schon da ist, dass wir auf dem Schlafe aufwachen sollen, denn jetzt ist unsere Errettung für unsere Entrückung näher, als da wir geglaubt haben. Und das hat Paulus vor 2000 Jahren geschrieben. Und da gilt es nun, die Schrift auch hier wieder zu kennen, die uns darüber Auskunft gibt, dass die Propheten selber, die haben danach geforscht, auf welche oder welcherlei Zeit die Erfüllung dessen hinweist, die Prophezeiungen, die sie selber niederzuschreiben hatten. Und denen wurde eines geoffenbart, dass sie nicht für sich und ihre Zeit prophezeiten, sondern, schreibt Petrus, sondern für euch, die ihr am Ende der Tage lebt. Also, und wir wissen, jede zeitprophetische Aussage erfüllt sich voll erst am Ende dieses Zeitalters. Wie es war in den Tagen Noahs, also wird es sein in den Tagen des Sohnes des Menschen, das heißt, wenn Christus wiederkommt. Noah. Wie es war in den Tagen Abrahams und wie es vor 2000 Jahren war, also vor 6000 Jahren, begann die erste jetzigen 6000 Jahre Menschheitsgeschichte zu laufen. Was dort am Anfang war, wird am Ende sein, wie es war in den Tagen Noahs. Und dann, wie es war in den Tagen Lots, das ist zur Zeit Abrahams, 2000 Jahre vor Christus. Und was David und Salomo erlebten und da zur Darstellung bringen konnten, wird wieder erst am Ende dieses Zeitalters voll erfüllt werden. Nämlich dort, wenn dann die Herrlichkeiten des tausendjährigen Reiches beginnen, durch Salomo dargestellt. David war der Kriegsmann Gottes, deshalb durfte er keinen Tempel bauen. Der hat dafür gesorgt, dass alle Feinde rings um Israel, keiner mehr wagte, auch nur daran zu denken, Israel anzugreifen. Und so hatte Salomo sein Friedensreich. Das war 1000 Jahre vor Christus. Und Jesus Christus, für ihn selber gilt, was Jesus anfing vor 2000 Jahren zu reden und zu tun, wird er erst vollenden, erfüllen, am Ende der Tage, am Ende dieses Zeitalters. So denken wir wieder an 1. Johannes 2, Vers 18. Wunderbar, an wen sich Johannes da meldet. Jetzt lest ihr gell, das Wort. Johannes.
1. Johannes.
Ah ja, danke. 1. Johannesbrief. Vers 18.
2 Vers 18. 2 Vers 18, ja.
Jawohl, ja.
Kindlein, es ist die letzte Stunde.
Aha, aber was weiß der Johannes? Wieder vor 2000 Jahren geschrieben. Wer sind denn heute die Kindlein? Das sind die vielen in Israel, jetzt zum lebendigen Glauben an Christus gekommenen Menschen sind in der Hauptsache Juden. Ja. Das sind doch noch Kindlein in Christo, gerade eben zum Glauben gekommen. Und die schreibt er jetzt. Kindlein, nochmal.
Es ist die letzte Stunde und wie ihr gehört habt, dass der Antichrist kommt.
Aha, stimmt das heute? Der lebt nämlich schon.
So sind auch jetzt viele Antichristen geworden.
Das war damals in den Tagen vor 2000 Jahren, das waren damals schon viele Antichristen, ja.
Daher wissen wir, dass es die letzte Stunde ist.
Und zwar wissen wir, dass es die letzte Stunde ist. Das ist für Israel vor 2000 Jahren schon als gewaltige Realität geschehen. Inwiefern? Ja. Bitte. Wenn der Tempel zerstört wird in Jerusalem, Jerusalem zerstört wird und die Juden hingemetzelt werden oder gefangen weggeführt werden unter alle Nationen, war dann das die letzte Stunde? War die schon da? Wirklich? Wirklich? Hast du noch ein Wort?
Ja. Wir wissen, dass es die letzte Stunde ist, weil jetzt viele Antichristen geworden sind. Sie sind von uns ausgegangen.
Aha, sogar. Gilt in Israel damals, ja.
Aber sie waren nicht von uns, denn wenn sie von uns gewesen wären, so würden sie wohl bei uns geblieben sein.
Ja, schön, soweit. Dann haben wir Offenbarung 14, Vers 7. Dieses einfache, wunderbare Wort. Offenbarung 14, Vers 7. Lesen wir vielleicht noch Vers 6.
Und ich sah einen anderen Engel inmitten des Himmels fliegen, der das ewige Evangelium hatte.
Anmerkung, das Evangelium der Zeitalter, nicht das ewige.
Der das Evangelium der Zeitalter hatte, um es denen zu verkündigen, die auf der Erde ansässig sind. Ja. Und jeder Nation und Stamm und Sprache und Volk.
Aha.
Jetzt Vers 7, indem er mit lauter Stimme sprach: Fürchtet Gott und gebet ihm Ehre, denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen.
Aha, genau. Denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen. Wann spricht er das? Zu welcher Zeit? Bevor, in der Mitte der Woche. Die Stunde des Gerichts, das sind die zweiten dreieinhalb Jahre, wo der Satan schon auf der Erde ist und herrscht da unten. Denn die Stunde seines Gerichtes ist gekommen.
Und betet den an, der den Himmel und die Erde gemacht hat, ja, und das Meer und die Wasserquellen.
Aha. Also, was erwartet Gott in dieser, ja, letzten Stunde, der schwersten Stunde, von den Menschen, aber auf dem ganzen Erdenrund? Da haben wir dann die Tatsache, weil wir dann ja nicht mehr da sind, unser Lehrer ist der Heilige Geist selbst. Und hier sind nun Engel eingeschaltet, die das Wort Gottes verkündigen. Dazu Psalm 145, wenn ich nicht irre. Psalm 145, da haben wir, wo das
145, 13. Aha. Dein Reich ist ein Reich aller Zeitalter.
Aha, aha. Da haben wir eine wunderbare ergänzende Erklärung, ne, zu dem Wort, das der Engel ausgerufen hat. Denn die Stunde seines Gerichts ist gekommen. Und nur soll man nur dem Schöpfergott, den sie aber näher nicht kennen, die Ehre geben und niemand anders anbeten als ihn. Und da haben wir noch einmal dieses wunderbare.
Dein Reich ist ein Reich aller Zeitalter und deine Herrschaft durch alle Geschlechter hindurch.
Aha. Das ist von den drei verschiedenen Evangelien. Wir lesen da, der hatte das Evangelium der Zeitalter, der Engel. Das ist das einfachste Evangelium, das Gott laufen ließ, seitdem es Zeitalter gibt, von Anfang der Schöpfung an. Dass man einfach den Schöpfer ehrt, wunderbar. Und das ist vor Gott auch wohlgefällig. Und das ist keine Rede von Glauben an Jesus Christus, kein Wort von diesem wunderbaren Gottesgeschenken in der Person Jesu in Menschengestalt und Erlösung auf Golgatha und so weiter. Einfach gebe dem die Ehre, der Himmel und Erde geschaffen hat, und das Evangelium der Zeitalter. Das ist das einfachste Evangelium. Gott, Schöpfer, die mit Ausharren in guten Werken Ehre, Herrlichkeit und Unsterblichkeit suchen. Erinnern wir uns auch an dieses Wort? Die laufen auf dieser Linie. Was gibt ihnen Gott? Denen gibt er äonisches, ewiges Leben, also eben zeitalterliches Leben, doch nicht unauflösliches Leben. Noch nicht unauflösliches Leben, das uns geschenkt ist. Dann schlagen wir auf Johannes 16, Vers 13. Ja, da lesen wir auch schon vielleicht Vers 12 oder sogar 11. Johannes 16, Vers 11 und Vers 11. Ja.
Vom Gericht aber, weil der Fürst dieser Welt gerichtet ist, noch vieles habe ich euch zu sagen, aber ihr könnt es jetzt nicht tragen. Wenn aber jener, der Geist der Wahrheit, gekommen ist, wird er euch in die ganze Wahrheit leiten.
Liebe Geschwister, das ist ein allbekanntes Wort. Wenn dieser Geist gekommen ist, nach Pfingsten, wird er euch in alle, in die ganze Wahrheit leiten. Aber der zweite wunderbare Teil, der gleich dann folgt, nach einem Zwischenwort, jetzt weiter.
Denn er wird nicht aus sich selbst reden, sondern was irgend er hören wird, wird er reden, und das Kommende, aha, wird er euch verkündigen.
Der Heilige Geist, wenn der gekommen ist, da steht im Griechischen, und die Kommenden, es seien Personen oder Geschehnisse, alles Zukünftige wird er euch verkündigen. Ja. So steht da, und alle Kommenden, alles Zukünftige wird er euch verkündigen. Warum wir zurückgekehrt sind auf diese einfachen Zusammenhänge in Bezug auf Zeitpunkte, Zeit, Spannen, zeitliches Geschehen, Zeitordnungen in unserem Gotteswort. wie wir am Anfang eben leider feststellen mussten, dass die ganze Christenheit auf dem ganzen Erdenrund weiß, euch ist es nicht gegeben, um Zeit und Stunde zu wissen, auch des Menschen Sohn weiß es nicht und die Engel im Himmel wissen es auch nicht. Ne? Also, Punkt, mit Zeitfragen wollen wir absolut nichts mehr zu tun haben. Aha. Haben wir bis jetzt gehört, was Jesus sagte, wiederum steht geschrieben. Wiederum steht geschrieben, ja. Wiederum steht allerhand geschrieben. Amos 3, Vers 7. Amos 3, Vers 7. Da lesen wir aber, wir nehmen uns die Zeit schon von Vers 1 an. Amos 3. Amos 3.
Amos 3, Vers 7.
Vers 1.
Höret dieses Wort, das Jehova über euch geredet, ihr Kinder Israel. Über das ganze Geschlecht, welches ich aus dem Lande Ägypten heraufgeführt habe, indem er spricht, nur euch habe ich von allen Geschlechtern der Erde erkannt. Darum werde ich alle eure Missetaten an euch heimsuchen. Wandeln wohl zwei miteinander, es sei denn, dass sie übereingekommen sind.
Moment. Jetzt kommen etwa als erstes mal sechs Dinge, Geschehnisse, immer mit einem Fragezeichen. Das heißt, das gibt es gar nicht, dass zwei miteinander wandeln, spazieren gehen, ohne dass sie darüber übereingekommen sind. Also erstens das. Weiter.
Brüllt der Löwe im Walde, wenn er keinen Raub hat?
Ja, das wissen die Kenner der Situation genau. Also brüllt der Löwe.
Ja. Im Walde, wenn er keinen Raub hat?
Jawohl, weiter, drittens.
Lässt der junge Löwe seine Stimme aus einer Höhle erschallen, außer wenn er einen Fang getan hat?
Aha. Antwort, selbstverständlich nur. Viertens.
Fällt der Vogel in die Schlinge am Boden, wenn ihm kein Sprenkel gelegt ist?
Das ist ja ganz blöd. Und der Fuß von einem Vogel in die Schlinge, wenn keine Schlinge gleich ist. Aha. Also, selbstverständliche Dinge, das war jetzt fünftens, weiter.
Schnellt die Schlinge von der Erde empor, wenn sie gar nicht gefangen hat?
Aha. Weiter.
Oder wird die Posaune in der Stadt geblasen und das Volk sollte nicht erschrecken?
Aha, selbstverständlich.
Heute würde man sagen, die Sirenen im Krieg.
Ja. Und jetzt kommt siebtens.
Oder geschieht ein Unglück in der Stadt?
Aha, also. Nein, das ist ein Weiter.
Das war richtig.
Ja.
Oder geschieht ein Unglück in der Stadt und Jehova hätte es nicht bewirkt? Mhm. Jetzt kommt es nicht. Denn ja. Der Herr, Jehova, tut nichts.
Achtung, tut nichts. Es kommt die größte Selbstverständlichkeit. Tut nichts. Lässt nichts geschehen.
Es sei denn, dass er sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart habe.
Aha. Also wie viel lässt Gott geschehen? Tut er weltgeschichtlich, heilsgeschichtlich, ohne dass Gott sein Geheimnis seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart habe. Was geoffenbart habe? Sein Geheimnis. Aha. Also genau, was niemand weiß, offenbart er seinen Knechten, den Propheten. Selbstverständlich geschieht nichts, es sei denn, dass er sein Geheimnis in Bezug auf Zeitprophetie seinen Knechten, den Propheten, geoffenbart habe. Das ist so gewaltig und wunderbar und wichtig. Das war Amos 3.
Das ist aber auch tröstlich, wenn man ja weiß, dass der geheime Willen Gottes oder seine Geheimnisse immer die Absicht des Friedens und des Heils beinhalten. Auch wenn es Gerichte sind, hat er, das steht ja öfters, das wissen wir, immer, alles hat er zu seiner Absicht gemacht, sagt einmal Salomo.
Jawohl, danke schön. Das war Amos. Jetzt lesen wir Hosea, Kapitel 5, am Ende, die letzten Verse. Und dann Kapitel 6, die ersten Verse. Hosea 5,
Vers 14. Denn ich werde für Ephraim wie ein Löwe sein,
ja,
und für das Haus Juda wie ein junger Löwe,
spricht der Herr.
Ich werde zerreißen und davongehen. Ich werde wegtragen und niemand wird erretten. Ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren, bis sie ihre Schuld büßen und mein Angesicht suchen.
Aha, jetzt bitte noch einmal das Lesen, wollen wir Wort für Wort beachten. Von wem ist denn hier die Rede? Jesus Christus spricht hier. Jetzt nochmal, bitte.
Alles ab 14. Ja. Ja. Denn ich werde für Ephraim wie ein Löwe sein.
Wir Christus mit einem Löwen verglichen, der Löwe aus dem Stamm Juda, bitte.
Und für das Haus Juda wie ein junger Löwe.
Ja.
Ich werde zerreißen und davongehen. Ich werde wegtragen.
Halt mal, ich werde zerreißen. Was zerreißen? Ja. Wie ein Löwe. Ja, die Zerstörung Jerusalems und alles das Schreckliche, was da geschehen ist, was da alles zerrissen wurde. Und ich werde hinwegtragen.
Und ich werde wegtragen.
Wohin? Unter alle Nationen. Sie wegtragen.
Und niemand wird erretten.
Und niemand wird erretten, ja, bitte, stimmt das?
Ich werde davongehen, an meinen Ort zurückkehren.
Wie heißt denn der Ort, wo Jesus, von wo er herkam? Der aus dem Schoß des Vaters kam, singen wir. Also der von der Gegenwart Gottes seines Vaters in der Unendlichkeit in den Kosmos hineinkam. Er war in seiner ganzen Person gar nicht hier drin, sondern er kam in das Seine, die seinen Namen nicht in, nicht auf. Er kam in den Kosmos, in die Schöpfung hinein und jetzt heißt, und ich
werde davongehen
und
an meinen Ort zurückkehren.
An meinen Ort zurückkehren zum Vater, ja.
Bis sie ihre Schuld büßen.
Wunderbar, jetzt kommt das feine Wörtchen bis. Bis sie, und das gilt eben für Israel unter Gesetz, bis sie ihre Schuld büßen
und mein Angesicht suchen.
Und mein Angesicht suchen. Das ist Jesus Christus. Den Messias suchen. Und die 2000 Jahre, die vergangen sind, ja, da hat Israel reichlich gebüßt an Verfolgung und weiß was allem Unheimlichen, was Gott ihnen auferlegt hat.
Und jetzt letzter Teil von Vers 15, Hosea 5. In ihrer Bedrängnis werden sie mich eifrig suchen.
Aha, aha. Das ist typisch Israel unter Gesetz. In ihrer Bedrängnis, also warum verfügt Gott so Bedrängnisse, nicht nur gegenüber Israel, sondern auch in unserem Leben? Da ist was für Bedrängnisse, dass wir ihn eifrig suchen.
Jetzt Vers 1 in Kapitel 6. Jetzt sprechen sie, kommt und lasst uns zu Jehova umkehren.
Also, da hat jetzt der Heilige Geist schon erforscht, zuvor, wenn sie in ihrer Bedrängnis das Angesicht des Herrn, den Messias, eifrig suchen, dann werden sie sprechen. Jetzt wunderbar die Worte.
Kommt und lasst uns zu Jehova umkehren, denn er hat zerrissen und wird uns heilen. Er hat geschlagen und wird uns verbinden.
Und jetzt kommt ein Zeitbegriff.
Er wird uns nach 2 Tagen wieder beleben.
Achtung, da steht im Hebräischen nicht nach 2 Tagen, sondern innerhalb 2 Tagen wieder beleben. Wie lange dauert denn ein Tag vor Gott? 1000 Jahre. Und 2000 Jahre sind 2 Tage. Innerhalb 2 Tagen wird er uns wieder beleben. Stimmt. Ganz am Ende dieser 2000 Jahre war die Geburt eines Knaben erfolgt, nämlich der Staat Israel. Wird als Geburt eines Knaben beschrieben in unserem prophetischen Wort. Also, innerhalb 2 Tagen wird er uns wieder beleben und
am 3. Tage uns aufrichten.
Aha. Wann beginnt denn hier der 3. Tag? Bitte wieder, ums Jahr 2000 wird er was? Aufrichten. Die zerfallene Hütte Davids aufrichten. Das heißt, das 1000-jährige Reich aufrichten. Und am 3. Tage uns wieder aufrichten.
Und so werden wir vor seinem Angesicht leben.
Also da ist ja Christus dann gegenwärtig im 1000-jährigen Reich. Werden wir vor seinem Angesicht leben? Weiter.
So lasst uns Jehova erkennen. Ja, lasst uns trachten nach seiner Erkenntnis.
Ach, wunderbar. Jetzt kommt das, die Sehnsucht nach wirklicher Erkenntnis.
Sein Hervortreten ist sicher wie die Morgendämmerung.
Sicher wie die Morgendämmerung. Weiter.
Und er wird für uns kommen wie der Regen, wie der Spätregen die Erde benetzt.
Aha, von welchem Regen ist hier die Rede? Nicht vom Frühregen, das war zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Und das und kommt der Spätregen. Was sind das für wunderbare Worte? Dann kennen wir ja die Stelle in Prediger 3. Alles hat seine Zeit, alles hat seine bestimmte Zeit unter dem Himmel. Das haben wir etwas näher angeschaut. Und jetzt beachten wir Römer 9, Vers 28. Römer 9, Vers 28.
Römer 9, Vers 28. Denn er vollendet die Sache und kürzt sie ab in Gerechtigkeit. Denn der Herr wird eine abgekürzte Sache tun auf Erden.
Aha. Ein wichtiges Wort. In seiner Barmherzigkeit kürzt er gewaltig ab. Wir haben hier das Zeugnis einer Abkürzung und dann das andere Wort eines Aufschubes, wenn er eine Zeit aufschiebt. Später durchführen lässt, als es sein müsste, als es von Gott vorgesehen war. Und so haben wir ja die wunderbaren Tatsachen, die wir hier schon immer wieder beachten durften. Und es ist gut, wenn wir da wieder etwas repetieren. 1948 steht der Staat Israel da. Gut. Bullinger hat in seinen Zeitstudien in seiner Companion Bible errechnet, dass in Daniel 9 bezeugte Wort im Jahre 454 vor Christus gewesen sei. Ich habe mir das einfach einmal gemerkt, also 454 vor Christus sei das Wort ausgegangen, Jerusalem wieder zu bauen. Und dieses Wort ist Ausgangspunkt von 70 Sabbatjahren, also 70 mal 7 Jahre. Ja. Sind 490 Jahre. Jetzt habe ich mich gefragt, gut, jetzt ist der Staat Israel da, ganz klar, Datum 1948, wie viel, ja, jetzt noch etwas gerade vorher, und von diesem Jahr 454 vor Christus vergehen 69 mal 7 Jahre. Das heißt, 70 mal 7 sind vorgesehen, aber dann heißt es nach 69 mal 7 Jahren wird der Messias weggetan werden und nichts haben. Was ist das? Das ist Golgatha. Und siehe da, wenn wir 454 vor Christus die 69 mal 7 Jahre hinzuzählen, dann kommen wir im Jahre 29 oder 30 unserer Zeitrechnung an. Und da haben wir die erste Bestätigung, dass dieses Datum 454 vor Christus richtig, also richtig sein könnte. Eine erste einfache Tatsache. Aber nun das Wunderbare. Wie viele Jahre war dann meine weitere Frage? Wie viele Jahre liegen zwischen 454 vor Christus und 1948. So. Ich war nicht wenig erstaunt, zwischen diesen zwei Zeitpunkten, beide liegen fest, genau 49 mal 49 Jahre oder 7 mal 7 mal 7 mal 7 Jahre. Was ist denn die Zahl von Jahren 49 Jahre? Was ist denn das? Weißt du, das nächste ein Halbjahr. Da sind also 7 mal 7 mal 7 mal 7 Jahre vergangen oder 49 mal 49 Jahre. Das sind 49 Halbjahrperioden sind vergangen. Und dann steht der Staat Israel da. 1948. Ja, was kommt dann nach 49 Halbjahren? Na ja, am 50. Von 1948 plus 49 gibt wie viel? Wie viel? 1997. Was ist denn mit dem Jahr 1990? Golgatha im Jahr 30. 1990. Weniger die 30, 1960. Und was ist 1960 Jahre? 1160 Jahre. Und genau 40 mal 41 Jahre. Also eine Quarantäne von Halbjahren. 1990. Jetzt haben wir 1990 und 1997 nichts zu machen. Darf ich wieder einmal ganz blöd fragen, wie viele Jahre liegen denn zwischen 90 und 97? Ich kann nichts dafür, aber es sind eben 7 Jahre und spielen 7 Jahre am Ende dieses Zeitalters eine Rolle. Antwort, jawohl, ich bin nach wie vor und immer fester überzeugt. Ohne Verzug, den Habakkuk gemeldet hat. Normalerweise wäre die Zeit 1990 bis 97 ist von Gott die letzte, da müssten die 7 letzten Jahre laufen. Jetzt aber hat Gott durch Habakkuk einen Verzug gemeldet. Schlagen wir den Propheten Habakkuk nochmal auf.
Das ist in Kapitel 2, der Vers 3. Denn das Gesicht geht noch auf die bestimmte Zeit.
Es lohnt sich da, den Habakkuk von da ab zu lesen.
Vers 1. Auf meine Warte will ich treten.
Liebe Geschwister, das sollten wir immer selber machen. Jeder von uns hat von Gott eine Warte, einen Standpunkt, eine Stellung zugeteilt bekommen, auf die soll er sich begeben. Auf meine Warte will ich mich stellen. Und unsere Warte heißt mal ganz praktisch, sind wir Wartende, dann können wir uns befinden, wo wir wollen, dann sind wir immer auf unserer Warte. Auf unsere Warte will ich treten
und auf den Turm mich stellen.
Auf den Turm.
Auf den Turm mich stellen.
Aha, wie heißt der Turm? Der Name Jehovas ist ein starker Turm. Ja, seine Kinder laufen dahin und sind in Sicherheit.
Steht in den Psalmen.
Ja, danke. Soweit. Wir sehen, was er mit mir reden wird. Weiter.
Und was ich erwidern soll auf meine Klage.
Eigenartiges Wort.
Vers 2. Da antwortete mir Jehova und sprach.
Ah, jetzt Achtung.
Schreibe das Gesicht auf und grabe es in Tafeln ein, damit man es geläufig lesen könne.
Aha. Schreibe das Gesicht auf Tafeln, sodass man es geläufig lesen könne. Kennen wir ein Wort des Apostels Paulus? Ich habe euch auf die Tafeln eurer Herzen geschrieben. Das sind Tafeln. Warum? Wer soll denn auf den Tafeln unser Herzen geläufig lesen können? Jeder Mensch in unserer Umgebung. Einfach, dass wir da sind und der Herr auf die Tafel unserer Herzen geschrieben hat. Strömt eine Strahlung aus von der Herrlichkeit und der Fülle des Geistes Gottes, der Gegenwart Gottes, die er uns geschenkt hat, die er auf die Tafel unserer Herzen geschrieben hat.
Nun der Vers 3 in Habakuk 2. Ja. Denn das Gesicht geht noch auf die bestimmte Zeit.
Das Gesicht geht noch auf die bestimmte Zeit. Weiter.
Und es strebt nach dem Ende hin.
Aha.
Und lügt nicht.
Strebt nach dem Ende hin, also wieder nicht damals, sondern jetzt am Ende dieses Zeitalters.
Und lügt nicht.
Ja, aber weiter.
Wenn es verzieht.
Aha, jetzt kommt da die Hauptsache. Jetzt kommt die Hauptsache bei Habakuk. Wenn es verzieht,
so harre sein.
Ja, ich fahre jetzt weiter. Wie weitgehend unter Gläubigen die unsere Einstellung zu den Zeitfragen kennen, ablehnen. Wenn es verzieht, so kapituliere und sage, ja, da will ich von allem nichts mehr wissen. Hat doch alles keinen Wert. Nein. Wenn es verzieht, ja, du hast auch verzogen zu lesen. Wenn es verzieht, so harre sein. Also, 90 bis 97 hätte das alles geschehen müssen nach dem normalen Gottesprogramm die letzten 7 Jahre. Aber nun hat Gott gesehen, ich muss da einen Verzug einschalten. Wenn es verzieht, so harre sein, denn
Denn kommen wird es.
Kommen wird es.
Es wird nicht ausbleiben.
Es wird nicht ausbleiben. Aha. Also genau das. Wenn es verzieht. 1997 ist vorbei. Und nicht geschehen. So harr sein, denn kommen wird es. Es wird nicht ausbleiben. Und jetzt sind wir bei Habakuk und jetzt lesen wir die wunderbaren Worte in Kapitel 3. Habakuk heißt auf Deutsch Ringkämpfer. Ein Ringkämpfer. Habakuk. Weiter. Gut, Erich. Liesest du vielleicht Kapitel 3.
Gebet Habakuks des Propheten nach Schigionot.
Also, Habakuk heißt Ringkämpfer. Und jetzt Gebet des Ringkämpfers. Aha, was ist Habakuk jetzt? Ein Ringkämpfer im Gebet. Kennen wir im Neuen Testament einen Mann, der für euch ringt in seinen Gebeten? Wie heißt er?
Epaphras.
Epaphras. Einer von euch, der für euch ringt in seinen Gebeten. Liebe Geschwister, wo sind solche Gebetsringkämpfer unter uns? Also da darf ich mich zuerst als glänzender Versager vorstellen. Aber wir lassen uns sagen und demütigen uns darunter. Und dann schenkt der Herr neue Gnade, dass wir auch ernst machen und zu denen gehören. Also Gebet Habakuks, das, ja.
Jehova, ich habe deine Kunde vernommen.
Und wir auch.
Ich fürchte mich. Aha. Jehova, belebe dein Werk inmitten der Jahre. Inmitten der Jahre mache es kund.
Es kommt. Was soll unser Gott, der Gott Habakuks, der Gott der Gebetsringkämpfer, inmitten der letzten 7 Jahre kundtun? Nicht inmitten der Jahre, das sind nicht irgendwo Jahre, die da herumfliegen im Weltall, sondern genau die 7 letzten Jahre. Inmitten der Jahre mache es kund, nämlich
im Zorn gedenke des Erbarmens.
Aha. Von der Mitte der letzten 7 Jahre beginnen die Tage des Zornes. Das ist der Tag des Zorns. Die 2 letzten Jahre, 2 letzten 3,5 Jahre, das sind die Tage der Rache unseres Gottes. Das sind 2 Tage, das sind immer nur 2. Wir haben hier schon lernen dürfen, beachten dürfen, wenn in unserer ganzen Bibel nur eine Zahl genannt wird, es sind Jahre der Bedrückung zum Beispiel, dann dürfen wir wissen, es sind nur 2. Das ist der sogenannte Dual. Die Zeugen Mose und Elia, wie viel sind es? 2. Immer nur 2. Weiterlesen. Also, jetzt inmitten der Jahre mache es kund. Im Zorn. Das sind die 2. 3,5 Jahre. Im Zorn gedenke des Erbarmens. Hat Gott dieses Gebet des Habakuk gehört, jawohl. Erfüllt er es? Ganz gewaltig. Offenbarung 15 aufschlagen bitte. Da sind die sieben Engel mit den sieben Zornschalen. Also im Zorn. Gedenke des Erbarmens. Jetzt lesen wir von der Stelle an, wo diese sieben Engel, wo denen sieben Zornschalen oder sieben Schalen randvoll mit Zorn und Grimm des Herrn.
Also das Augen,
ja, die sieben Engel, die hervortreten.
Ja, also Vers 1, und ich sah ein anderes Zeichen in den Himmel, groß und wunderbar, sieben Engel, welche sieben Plagen hatten, die letzten, denn in ihnen ist der Grimm Gottes vollendet.
Ja, weiter.
Und dann kommt etwas anderes, das Lied Mose und so weiter, das meinst du nicht, und dann ab Vers 6. Und die sieben Engel, welche die sieben Plagen hatten, kamen aus dem Tempel hervor, angetan mit reinen, glänzenden Linnen um die Brust und mit goldenen Gürteln.
Aha, jetzt denken wir, sieben Engel mit den sieben Zornschalen. Wie sind die von Gott äußerlich dargestellt? Goldene Gürtel und was, aus was?
Ja, das kommt jetzt Vers 7.
Ja.
Und eines der vier lebendigen Wesen gab den sieben Engeln sieben goldene Schalen.
Goldene Schalen, das sind die Zornschalen. Gold.
Voll des Grimmes Gottes, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit.
Es heißt im Griechischen genau randvoll. Das heißt also, die sind nicht überfließend. Was ist immer überfließend bei unserem Gott? Immer die Gnade, die Barmherzigkeit. Immer überfließend. Aber die Zornschalen, Gold, randvoll. Eben ist schade, die neuen Elberfelder Übersetzungen, die haben diese Genauigkeiten nicht mehr. Ja, weiter.
Und der Tempel wurde mit Rauch erfüllt von der Herrlichkeit Gottes und von seiner Macht. Und niemand konnte in den Tempel eintreten, bis die sieben Plagen der sieben Engel vollendet waren.
Aha. Was macht unser Gott, während die sieben Zornschalen ausgegossen werden? Er zieht sich zurück in seinen Tempel, in sein Haus. Und ist für wen zu sprechen, die sieben Jahre? Und niemand konnte in den Tempel eintreten. Aber was ist da? Der Tempel war mit was erfüllt? Mit Rauch. Und der Rauch stellt die Gebete der Heiligen dar. Währenddem die Engel die sieben Zornschalen ausgießen, gedenkt der Herr aller Gebete, aller Zeiten. Eine Großmutter für den missratenen Enkel gebetet hat und so weiter und so weiter. Und der Herr ist still und gedenkt aller Gebete. Und wenn er aller Gebete gedenkt, ist die Garantie gegeben, dass alle Gebete aller Zeiten von Gott über Bitten und Verstehen erfüllt werden. Wir fragen uns, warum hat Gott denn überhaupt 7 oder 3,5 Jahre genehmigt, wo 7 Zornschalen ausgegossen werden, wenn er doch der Vater der Barmherzigkeit und der Gott aller Gnade ist? Antwort: Wer weiß, eine oder die wunderbarste Ein Engel stellt die Frage, und jetzt sind wir am Schluss unseres Abends. Ein Engel stellt dem anderen die Frage: Du, was ist auch da los? Da ziehen eine Schar vorbei mit Palmen und Harfen, soweit man sehen kann, kein Ende davon. Und wenn ich da hinblicke, sehe ich kein Ende, immer mehr, immer mehr. Eine unzählbare Schar. Ja, woher kommen denn die? Jetzt Antwort: Das sind die, welche aus der großen Drangsal kommen. Also, was hat Gott fertig gebracht? Warum hat er die 2,5 Jahre die große Drangsal genehmigt? Weil er gewusst hat, da ist mein Ertrag unzählbar. Ist unser Gott, darf ich sagen, auch ein wenig schlau, ein wenig wunderbar, anbetungswürdig. Halleluja, Amen. Amen. Wir haben angefangen, da wir die Zeit erkennen, dass die Stunde schon da ist und die Nacht ist schon weit vorgerückt. Ne? Gut, jetzt gehen wir zu den Wächtern. Da heißt, sagt Gott zu Hesekiel, Menschensohn Christus: Ich habe dich zum Wächter Israels gemacht. Ist das ein guter Wächter? Jetzt dürfen wir ihn fragen: Wächter, dass die Nacht schon weit vorgerückt ist, sagt der Wächter. Wie weit in der Nacht? Wie weit in der Nacht? Der Wächter spricht: Der Morgen kommt und gleich wieder um Nacht. Wollt ihr fragen, kommt her? Kommt her und fragt. Wir haben gesehen, der Morgen kommt, die Sonne der Gerechtigkeit Christus ging auf, kam, aber ein Tag konnte nicht folgen wegen dem Unglauben Israels, gleich wieder um Nacht. Wollt ihr fragen, so fragen: Wächter, wie weit in der Nacht? Amen.